ARD.
Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Gregor, wie viel Geld würdest du dafür bezahlen, googeln zu können?
Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde mich gerne bezahlen lassen dafür, dass ich googeln muss. Aber ich meine, ich gebe mittlerweile auch Geld für zwei verschiedene Chatbots aus. Also wer weiß. Meinst du, ich werde das bald machen?
Es kann sein. Es ist eine der eher seltsameren Meldungen, die wir in letzter Zeit gehört haben. Es ist aktuell nur ein Gerücht, aber es geht das Gerücht um, dass Google tatsächlich sich überlegt, in Zukunft für seine Websuche, also für das Kerngeschäft von Google schlechthin, ja, das alle benutzen, in Zukunft Geld zu verlangen. Zumindest für die Teile davon, die in Zukunft KI-unterstützt sein werden. Und auch wenn unklar ist, ob das so kommt, zeigt es einfach, KI ist super teuer und es gibt noch nicht so das wirklich glasklare Geschäftsmodell, wie man damit Geld verdient.
Ja, es wäre natürlich für Google jetzt wahrscheinlich nicht so dramatisch, wenn die in KI investieren würden und das wäre mal so, ja, mal so ein Euro hier und da, aber nein, die investieren so unglaublich viel Geld. Es wird überall auf der ganzen Welt wahnsinnig viel Geld in KI gesteckt und irgendwann muss ja auch mal wieder was zurückkommen und dann kommt man halt auf Ideen wie, hey, lass mal für Google ein Geld verlangen.
In der Tech-Welt ist in der letzten Zeit KI mit Abstand der Bereich, in den am meisten investiert wurde, hauptsächlich durch Venture-Kapitalfirmen und große private Investoren. Aber eine andere Meldung, die wir gerade gehört haben, ist, dass jetzt auch Saudi-Arabien 40 Milliarden Dollar in einen KI-Fonds investieren möchte. Sprich, zusätzlich zu dem ganzen Geld, was schon reingepumpt wird in diese Branche, kommen jetzt auch noch semistaatliche Akteure mit dazu, die ja diesen Kuchen noch mal stärker aufblasen.
So, Fritz, und wir zwei, wir denken gerne nach über Geld und dachten uns deswegen in dieser Folge, wir stellen mal die Frage, ja, was passiert denn eigentlich mit diesem Geld? Wo fließt das hin und wer wird am Ende dieses Geld wieder rausbekommen? Also wenn so viel investiert wird, wo fließen die Gewinne am Ende hin? Wer hat was davon?
Und landet irgendwas davon auch in meiner Tasche oder bleibt das alles in den großen Tech-Unternehmen? Das sind die Hauptfragen, die wir heute in der Folge besprechen. Herzlich willkommen beim KI-Podcast. Ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Gregor Schmalzried. Und eine Sache, die ganz nett ist, ist, du hast zwar gerade gesagt, es gibt noch nicht wirklich so das Geschäftsmodell für KI. Es ist gerade noch so ein bisschen schwer, damit Geld zu verdienen. Aber so ganz stimmt das nicht. Es gibt zumindest eine Firma, bei der kann man ziemlich eindeutig sagen, ja, die haben, glaube ich, ihr Geschäftsmodell gefunden.
Ja.
Und sicherlich wissen jetzt auch die meisten schon direkt, über welche Firma wir sprechen, nämlich über Nvidia.
Ja, also das ist die Firma schlechthin, die aktuell, glaube ich, so goldene Eier legt, so seit einer ganzen Weile. Das ist mittlerweile die drittwertvollste Firma der Welt. Wir müssen mal kurz zurückdenken. Vor wenigen Jahren war Nvidia eigentlich nur in der Gaming-Branche irgendwelchen Hardcore-Zockern ein Begriff, weil die halt so geile Grafikkarten gemacht haben. Und naja, ein kleiner Quirk of History und diese Grafikkarten sind die Prozessoren schlechthin, um KI-Anwendungen darauf laufen zu lassen. Und jetzt druckt Nvidia quasi Geld.
Genau. Das ist deswegen spannend, weil die letztlich gar nicht unbedingt selbst KI verkaufen. Zumindest ist das nicht ihr Hauptgeschäftsmodell. Die entwickeln auch viel und haben auch ihre eigenen Modelle. Aber das, was sie verkaufen, ist sozusagen die Infrastruktur. Also das, die Hardware, das Physische, was es eben braucht, um diese Modelle trainieren zu lassen. Und in einer Welt, wo KI immer wichtiger wird, werden eben diese Chips auch immer wertvoller. Wir hatten eine komplette Folge auch schon zu dem Thema, hat irgendwer KI-Chips? Die ist auch, glaube ich, immer noch ziemlich aktuell. Und seitdem hat sich der Aktienkurs von Nvidia auch sicherlich nochmal mehr als verdoppelt, glaube ich. Also dieses große Interesse an diesen Chips, das reißt nicht ab. Und Nvidia ist aktuell die einzige Firma wirklich, die da einigermaßen das liefern kann, was die Tech-Branche braucht.
Wenn wir uns die KI-Welt so ein bisschen als ein Ökosystem vorstellen, Gregor, also so wie so ein kleiner Ozean, dann könnte man, finde ich, sagen, dass Nvidia und die Mikrochips, die sind nicht einfach irgendein Tier in diesem Ökosystem, die sind halt das Wasser. Die sind der Ozean.
Wow. Deep.
Oder deep.
Aber würdest du sagen, wirklich Nvidia selbst ist das Wasser? Weil es ist ja nicht nur Nvidia verantwortlich dafür, dass da so viele kleine Fischchen drin rumschwimmen können. Die haben das vielleicht nur am besten monetarisiert. Aber es gibt ja zum Beispiel noch andere Unternehmen, TSMC in Taiwan, ASML in den Niederlanden, die nicht ganz so groß auftreten, vielleicht auch nicht ganz so wertvoll sind, aber die auch in dieser Herstellung von diesen KI-Chips ganz wichtige Rollen einnehmen. Also wenn die morgen verschwinden würden, dann wüssten wir gar nicht, wohin.
Ja, es gibt ja nicht nur den Atlantischen Ozean, sondern auch den Pazifik und verschiedene Bereiche. Ich glaube, man kann die alle so ein bisschen zusammenfassen. So Aktuell hat Nvidia noch so eine Eigenstellung, so als wirklich so, ich glaube, die beherrschen 80% des Marktes oder irgendeine absurde Zahl. Und das liegt daran, dass sie aktuell halt noch auch wirklich weit bessere Chips herstellen als die Konkurrenz. Vielleicht ändert sich das noch, aber es ist sozusagen die Grundinfrastruktur, auf dem alles läuft. Ohne diese Chips wäre gar nichts möglich von dem ganzen restlichen riesigen Zeug, was wir aktuell in der KI-Revolution erleben.
Es ist deswegen so ein bisschen die einfachste Antwort wahrscheinlich. Also wenn man fragt, wer profitiert vom KI-Boom, was die Frage ist, die wir uns stellen, dann ist wahrscheinlich die simpelste Antwort, naja, diejenigen, die die Hardware zur Verfügung stellen, um überhaupt irgendwelche KI-Programme laufen zu lassen, weil ohne die kämen wir nirgendwo hin. Und da kann man noch so einen kleinen Einwurf, glaube ich, mitnehmen, wo man vielleicht gar nicht unbedingt dran denkt, aber letztlich so einen KI-Chip zu betreiben, das kostet vor allem eine ganze Menge Strom und der muss auch irgendwo herkommen. Also wenn jetzt der Stromverbrauch von diesen KI-Modellen immer größer wird, irgendwo muss der Strom herkommen, dann wird der Strom teurer, ist sicherlich auch ein Profiteur des KI-Booms.
Und damit kommen wir jetzt schon zu der nächsten Klasse an Firmen oder an Lebewesen im KI-Ökosystem.
Was schwimmt da eigentlich?
Und die am meisten Strom verbrauchen, die Wale in unserem Ozean, das sind die Anbieter der sogenannten Foundation Models. Also die ganz großen Namen, von denen wir schon so oft geredet haben. OpenAI erwähnen wir ständig. Microsoft steckt damit drin bei denen. Google kennt auch jeder mit Gemini, ihrem großen KI-Modell. Also das sind diese Modelle, so auch wie zum Beispiel Claude von Anthropic, die im Grunde meistens Sprachmodelle sind, die aber auch multimodal sind, also auch Bilder machen können, Fotos, Videos erkennen können bald und sehr viel Geld und sehr viel Strom gebraucht haben, um überhaupt erstmal entwickelt zu werden. Das sind aber auch die Firmen, die mit am meisten Investorengeld bekommen. Also auf denen liegt die höchste Erwartung.
Und das ist deswegen ganz spannend, weil bei Nvidia wissen wir ziemlich genau, wo das Geld herkommt. Nvidia verdient Geld mit KI, weil ihre Chips verkauft werden an Unternehmen, die brauchen, um ihre KI-Modelle zu trainieren, um die zu betreiben. Bei den KI-Anbietern selbst ist es nicht ganz so leicht. Da ist die Frage, wo kommen eigentlich die Einnahmen wieder rein, um diese gigantischen Investitionen zu rechtfertigen, noch in vielen Fällen ungelöst. Und da gibt es auch Berechnungen von Fonds, die sagen, eigentlich müssten bald sowas wie 200 Milliarden an Einnahmen im KI-Bereich reinkommen, jährlich, damit sich all diese Investitionen überhaupt gelohnt haben. Also so viel Geld fließt da rein, dass wirklich mit gigantischen Gewinnen gerechnet wird. Und ob die wirklich kommen, das könnte sogar in einer Welt, die durch die KI-Revolution massiv verändert wird, so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen sein, weil wer weiß, wie teuer es am Ende sein wird, dieses Modell zu betreiben, wie viele Menschen wirklich dafür Geld ausgeben, wird man da Werbung reinschalten, all das ist gerade noch so ein bisschen ungeklärt und mal schauen, wo wir da landen.
Ich meine, wir sind da wieder so ein bisschen bei dieser Meldung vom Anfang mit Google, dass die tatsächlich überlegen, Geld zu verlangen für die KI-Aspekte ihres Kerngeschäfts, dieser Google-Suche. Es ist aber auch so, also wir wissen, dass bei OpenAI zum Beispiel auch mit dem Modell für GPT+, also wo eben man $20 im Monat zahlt, trotzdem unterm Strich jedes Mal, wenn irgendwo jemand auf der Erde ChatGPT benutzt, OpenAI eigentlich Geld verliert dadurch. Weil einfach der Preis vom Betreiben dieser Modelle teurer ist als das, was sie einnehmen über Zahlungen. Und weil das gerade noch so schwierig ist und trotzdem aber so viel Erwartungen von Investoren drauf liegen und weil wir halt sozusagen noch so früh in dieser Technologie drin sind, dass noch nicht so eindeutig klar ist, wie ich damit Geld verdienen kann, trotzdem aber die Hoffnungen so krass hoch sind und die Erwartungen auch von Investorenseite, passieren aktuell da so ein paar komische Dinge in diesem Bereich der Anbieter von Foundation Models. Also wir haben die großen Namen wie OpenAI, die sind relativ safe, so, die müssen sich eigentlich nicht Sorgen machen um Geld.
Aber weil sie das Geld von den großen Tech-Unternehmen bekommen, die mehr Geld haben, als irgendwer jemals ausgeben könnte.
Ganz genau. Und wir haben aber auch andere Firmen, Stability AI zum Beispiel, das ist ein KI-Startup, die ganz früh von sich reden gemacht haben, weil sie eine der besten Bild-KIs wesentlich vorangebracht haben, relativ früh, Stable Diffusion heißt die. Und die wurden lange gehandelt als ähnlich vielversprechend wie die anderen großen Foundation-Model-Anbieter. bei denen ist gerade so ein bisschen Land unter. Der CEO, Emad Mostak, ist zurückgetreten, hat hingeschmissen. Und es ist nicht ganz klar, warum, aber es ist offenbar so, dass eben ein Problem war, dass die nicht wirklich profitabel geworden sind. Und dass es immer stärkeren Druck gab von Investorenseite, die gesagt haben, so hey Leute, euer ganzer Open-Source-Ansatz ist alles schön und gut, aber wann kriegen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Geld zurück von dem, was wir da reingesteckt haben? Das ist dem so ein bisschen zu viel geworden. Der hat auch jetzt in einem Blogpost irgendwie diesen Druck, profitabel zu sein für KI-Unternehmen, sehr stark kritisiert. Und es zeigt einfach, dass wir jetzt gerade in so einer Phase sind, wo sich so ein bisschen konstant die Spreu vom Weizen trennt. Es bilden sich viele neue Startups. Wir haben ein paar große Wale, die hochgeschwommen sind. Und bei vielen neuen Startups ist so ein bisschen die Münze, die gerade geworfen wird, befindet sich so in der Luft, ob aus denen was wird oder nicht.
Es ist halt auch klar, je früher ich diese Münze geworfen habe, desto besser sind wahrscheinlich meine Chancen, dass sie auch so landet, wie ich mir das wünsche. Nicht, dass ich jetzt schon wieder eine neue Metapher mit reinbringen
möchte. Wir hauen
hier
heute die Metaphern raus, Gregor. Es ist herrlich.
Aber es ist ja klar, wer jetzt noch ankommt und sagt, weißt du was, ich möchte jetzt ein Startup starten, was ein großes Foundation-Modell baut, der hat erstens das Problem, dass die Chips viel teurer sind als noch vor ein paar Jahren, aber auch zweitens, dass die Konkurrenz schon so weit voraus ist. Also es kann schon gut sein, dass wir in Kürze nur noch über so ein paar große KI-Modelle wahrscheinlich reden werden von ein paar Anbietern. Und das macht ja auch ehrlich gesagt so ein bisschen Sinn. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein bisschen sein wird wie der Cloud-Markt, wo es ja auch ein paar große Anbieter gibt. Und das sind dann die üblichen Technologieanbieter eben auch, also Amazon, Microsoft, Google. Und dann aber auch ein paar kleinere, die haben dann aber vielleicht ein bisschen spezifischere Ansätze. Und auch sowas sehen wir im KI-Bereich. Wir sehen zum Beispiel Mistral oder Aleph Alpha, die allein deswegen schon ein bisschen spezifischen Ansatz haben, weil sie halt europäisch sind und vielleicht deswegen auch gerade in Europa ein bisschen interessanter für europäische Unternehmen. Ja, da weiß man, das ist vielleicht datenschutzmäßig ein bisschen leichter umzusetzen, als wenn ich mir ein Modell aus den USA einkaufe. Aber also dass sogar so ein Unternehmen wie Stability AI oder Inflection AI ist noch so ein Unternehmen, was sich gerade echt schwer tut, dass sogar die nicht mithalten können mit diesem unfassbaren Tempo, das zeigt, es ist nicht sehr leicht, mit dem Anbieten von KI-Modellen Geld zu verdienen, zumindest aktuell.
So, das heißt, bei den Wahlen ist noch nicht ganz eindeutig, wer am Ende überlebt, wer wirklich profitabel ist. Aber es gibt ja noch mehr in diesem KI-Ökosystem, in diesem Ozean. Und zwar um die Wale rum fließen so viele kleine Fischchen, ja, die schwimmen so um die Wale rum, die knabbern vielleicht an irgendeinem Ohr oder sind eben in so einer symbiotischen Beziehung mit denen, also leben so ein bisschen in deren Schatten. Und um jetzt mal aus dieser Metapher wieder rauszukommen, in der KI-Welt sind das im Grunde klassische Softwareanbieter. Das sind Firmen, die einfach sagen, hey, wir haben jetzt hier was gebaut, da steckt KI drin. Und zum Beispiel die KI, die nehmen wir eben, indem wir Kunde sind bei OpenAI und bei denen irgendwie Sprachmodellkapazitäten nutzen. Und wir verpacken das auf eine bestimmte Art und Weise, machen da ein fertiges Produkt raus, das Leute dann nutzen können.
Und das macht ja auch total Sinn, weil eines der großen Probleme, die so ein Programm wie ChatGPT ja hat, ist, dass ganz viele Leute nicht wirklich wissen, wo sie anfangen sollen. Es ist ja auch scary. Also wenn man zum ersten Mal ChatGPT aufmacht und sich nicht wirklich auskennt, dann bekommt man ja nur ein weißes Feld und sagt, gib mal hier irgendwas ein. Und das ist natürlich irgendwie auch schön, weil es gibt einem die Möglichkeit, viel zu experimentieren. Aber wenn man einfach nur seine Arbeit machen will, einfach nur ein bisschen seine Produktivität voranbringen, dann wünscht man sich vielleicht doch ein bisschen eine klassischere Software. Dann wünscht man sich was ein bisschen Buttons hat und einem zeigt, okay, das und das kann ich damit machen. Und dafür ist ChatGPT überhaupt nicht ausgelegt. ChatGPT kann zwar gefühlt alles, aber wenn was alles kann, dann weiß ich auch nicht, wo ich anfangen soll. Und da setzen eben ganz viele Unternehmen an, versuchen da jetzt sozusagen ihre klassischen Programme einfach ein bisschen aufzutunen mit KI. Und das funktioniert auch teilweise ziemlich gut. Adobe Photoshop hat jetzt eine recht smooth integrierte KI-Funktion. Da kann ich jetzt was einkreisen und sagen, mach mir mal dieses Auto blau. Und dann wird das Auto blau gemacht. Sowas in die Richtung ist eine Nutzung von KI, die hätte ich mir auch irgendwie selber schon zusammenbauen können, wenn ich gewollt hätte. Hätte ich mir selber den Zugriff bauen können auf dieses Modell und dann meine eigene API aufsetzen und aber wer will das machen? Ne? Die meisten Menschen wollen einfach, dass ihre Software funktioniert. Und da wird es sicherlich auch einige große Softwareanbieter geben oder auch kleinere Softwareanbieter, die auf diese Weise vom KI-Boom profitieren. Einfach weil die Software der Zukunft besser, smarter, einfacher zu bedienen sein wird. Freue ich mich ehrlich gesagt auch ziemlich drauf, dass das kommt.
Ein anderes cooles Beispiel nennt sich Harvey. Mhm. Wie Harvey Dent aus Suits. Kein Zufall. Hat auch mit
Harvey
Lord
Dent
zu tun.
Ist aus Batman.
Harvey Dent ist der, Harvey Specter
ist der
hieß der in
Bösewicht Suits. Aus Batman. Aber vielleicht ist es auch wie Harvey Dent aus Batman, weil das ist der Two-Face-Bösewicht, der Gotham City in Atem hält.
Interessant, wie viele Popkulturanwälte Harvey heißen. Harvey Specter in Suits, Harvey Dent in Batman. Und es ist vielleicht tatsächlich eine Referenz darauf, weil Harvey ist ein KI-Agent im Bereich von Jura. Der ist sozusagen ein autonomer Mitarbeiter, den du beauftragen kannst, dir juristische Analysen zu machen von Fallstudien und so weiter. Und der ist da ein bisschen besser drin als ChatGPT. Da sind von vornherein mehr Guidelines dabei. Der kennt sich ein bisschen besser aus. Der weiß gleich, worum das geht. Und die Firma, die den gemacht hat, die hat aber nicht, so wie OpenAI, das gesamte Internet durchcrawlt, einen riesigen Datensatz angelegt und damit von Grund auf ein neues Foundation Model trainiert. Das kostet ja so unfassbar viel Geld. Sondern die haben einfach gesagt, okay, wir nehmen das GPT-4, was schon da ist, oder halt irgendein anderes von den großen Foundation Models und bauen sozusagen das so ein bisschen in was ein, was wir dann als neues Produkt anbieten. Und das ist der große Unterschied von diesen kleinen Fischen, die um die Wale rumschwimmen, zu den Walen selbst, ist, dass da viel, viel weniger Barrieren sind, um ein neues KI-Startup zu machen. Deswegen passiert da auch so viel in dem Bereich. Du kannst halt rein, ohne dass du Google oder Microsoft als gigantischer, milliardenschwerer Geldgeber im Rücken brauchst.
Der Nachteil ist dafür, man ist natürlich ein Stück weit abhängig davon, dass einmal das große KI-Modell weiter so mit einem zusammenarbeitet, wie man sich das wünscht, aber auch, dass nicht irgendwann so eine Firma wie OpenAI sagt, naja, also wenn dieses Modell so gut funktioniert, dass wir hier so eine ChatGPT speziell für Anwaltskanzleien anbieten, dann machen wir das in Zukunft einfach selbst. Und haben dann natürlich dann einen entsprechenden Vorteil. Auch da, ganz ehrlich, wir wissen nicht, wo wir da am Ende landen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da so ein breites Ökosystem geben wird und dass es viele kleine Softwareanbieter geben wird, die damit durchkommen, also die erfolgreich, profitabel unterwegs sind in dem Bereich. Aber über diese gigantischen Milliarden, hunderte Milliarden Bewertungen, die teilweise im Technologiebereich unterwegs sind, sowas wird man damit wahrscheinlich nicht erreichen, weil man wird ja immer abhängig sein quasi davon, dass so der große Wal um einen rum, dass der nicht auf einmal woanders hinschwimmt.
Klar, ich meine, damit hast du so ein bisschen so dasselbe Grundproblem, das du halt immer hast als Unternehmer im Silicon Valley oder auch anderswo. Gehst du zu der Firma, die schon super etabliert ist, wo es vielleicht ein bisschen sicherer ist, oder versuchst du dein eigenes Ding an den Start zu bringen und was ist die Nische, in der du dich bewegen kannst? Und die Antwort auf diese Frage im KI-Bereich ist noch nicht eindeutig gegeben, aber es gibt zumindest aktuell eine Menge Leute, die ihr Geld und die ihre Arbeitskraft und die ihre Ideen in diesen Bereich der Softwareanwendungen, über die wir gerade geredet haben, setzen.
Also, wer sicher profitieren wird in irgendeiner Form vom KI-Boom, das sind die Anbieter der großen Foundation-Modelle. Welche von denen genau, ob da am Ende dann einer übrig ist oder zwei oder drei oder ganz viele, das wissen wir ganz ehrlich noch nicht. Aber es kann schon gut sein, dass am Ende halt die großen Tech-Unternehmen gewinnen, die, sage ich mal, die letzten 10 Jahre eigentlich so das meiste gewonnen haben im Technologiebereich. Aber man kann sich sicherlich auch vorstellen, dass es kleinere Softwareanbieter geben wird, die einfach KI nutzen, um ihre Software besser zu machen, um vielleicht eine Nische aufzumachen, die für OpenAI, für so einen riesen KI-Wahl dann doch irgendwie ein bisschen zu uninteressant ist. Da passt man vielleicht auch gar nicht rein, kann nicht wirklich den Support so liefern und da könnte sicherlich auch einiges passieren. Aber ich habe neulich eine interessante Statistik gesehen, dass es nämlich eine Firma gibt, die hat jetzt schon über 1 Milliarde im halben Jahr an Umsatz gemacht mit generativer KI. Das ist tatsächlich, wenn man es zusammennimmt, mehr Umsatz als alle Venture Capital finanzierten KI-Startups aktuell so machen. Welche Firma ist das? Eine kleine Quizfrage für dich, Fritz.
Hit Me. Also die Firma heißt nicht Hit Me, sondern sag mir, welche Firma es ist, Gregor.
Es ist Accenture.
Ach Gott, natürlich.
Accenture ist eine Managementberatung. Also das scheint gerade so die andere magische Antwort zu sein auf die Frage, wer profitiert vom KI-Boom. Die eine ist, ja, Nvidia, die Chips anbieten. Und Die andere ist, naja, die Firmen, die in andere Firmen gehen und denen zeigen, wie sie KI bei sich einsetzen. Also Accenture macht da wohl tatsächlich gerade eine Menge Geld mit. Und dieser Beratungssektor, der hat natürlich auch gerade viel zu tun, weil logischerweise für viele Unternehmen ist das hier komplett neu. Die wissen nicht genau, wie gehe ich da jetzt strategisch vor. Und wenn es funktioniert, dann hat man ja auch was davon.
Du hast hier noch ein gutes Feld aufgerissen. Ich habe ein zweites Beispiel dazu, ein bisschen sympathischer vielleicht als Accenture. und zwar Dorfner. Dorfner ist eine mittelständische Firma aus Deutschland. Die haben ihre Ursprünge im Bergbau. Die nehmen also Sachen aus der Erde und verarbeiten das weiter, sind also ein sogenannter Mineralienlieferant und machen Keramiken draus, machen Farbstoffe, machen alle möglichen interessanten Produkte, die sie eben dann weiter liefern an andere Firmen. Und die haben ihren Umsatz durch KI um 30% gesteigert. Und jetzt denkt man sich natürlich so, hä, warum das denn? Aber es ist im Grunde ähnlich wie bei Accenture, dass ein bestehendes Geschäftsmodell einfach frischen Wind durch KI bekommt. In dem Fall, das zeigt mal wieder, wie vielschichtig dieser Begriff KI ist, hat diese Firma einfach frühzeitig erkannt, okay, es ist mathematisch und kombinatorisch relativ interessant und komplex, was wir eigentlich alles herstellen können aus diesen verschiedenen Mineralien und Zutaten, die wir haben. Und wenn wir da einfach KI nehmen, dann rechnet die uns das viel, viel schneller und vielleicht auch effizienter aus und findet vielleicht auch interessante neue Kombinationen von Produkten. Die haben vor 5 Jahren schon angefangen, ihr KI-Team hausintern aufzubauen und machen damit jetzt Kohle. Die profitieren also auch von KI, aber eben nicht, indem sie KI-Produkte für irgendwelche Konsumenten anbieten, sondern indem sie einfach das, was sie machen, noch besser machen.
Das ist ja letztlich auch das Versprechen, was hinter dem KI-Boom steckt. Also Unternehmen werden ja nur dann Geld für KI ausgeben, wenn sie damit auch wirklich Geld sparen, wenn sie dadurch effizienter arbeiten können, vielleicht produktiver arbeiten können. Und solche Fälle besprechen wir immer wieder im Podcast. Da werden wir auch über die nächsten Jahre immer mehr sehen. Aber das bringt uns, glaube ich, zur zweiten großen Frage, die wir in diesem Podcast besprechen wollen. Weil ja, schön und gut, dass Unternehmen vielleicht effizienter werden, produktiver werden, dass es Wirtschaftswachstum geben kann. Das ist ja auch das große Versprechen dieser ganzen KI-Revolution. Also wie auch immer am Ende diese Finanzierung aussehen wird von diesen KI-Modellen, Unternehmen sollen für KI bezahlen und so sollen die Anbieter von diesen KI-Modellen am Ende Geld verdienen. Und Unternehmen werden nur für KI bezahlen, wenn sie davon auch was haben, wenn es sie effizienter macht, wenn es sie produktiver macht, wenn es auf einmal möglich ist, Produkte herzustellen, die man vorher nicht herstellen konnte. Das ist letztlich der Wunsch oder die Vorstellung hinter dem KI-Boom, hinter möglichem Wirtschaftswachstum in dem Bereich. Aber jetzt kann man natürlich die Frage stellen, das würde ich sagen, die zweite große Frage, die wir heute beantworten müssen. Wenn Unternehmen produktiver werden, wenn mehr Geld verdient werden kann, wo landet dieses Geld dann? Also landet das alles auf der Unternehmensebene sozusagen? Steigen Aktienkurse, werden mehr Dividenden ausgeschüttet und so weiter? Oder haben da wir alle was davon? Und ich glaube nicht, dass diese Frage so leicht zu beantworten ist, leider.
Das ist ja auch in gewisser Hinsicht so vielleicht die Frage schlechthin, über die wir immer als Gesellschaft diskutieren und diskutieren müssen bei neuen Technologien, weil da natürlich eine ganze Menge an sozialen Verwerfungen so ein bisschen entstehen können, wenn am Ende wirklich nur einige wenige Megaunternehmen unfassbar viel Geld verdienen und alle anderen Leute so ein bisschen in die Röhre gucken. Es gibt ein ganz interessantes Buch von Darren Acemoglu. Acemoglu ist so einer der renommiertesten zeitgenössischen Ökonomen. Ja, und ich packe jetzt mal dieses Buch aus, Gregor, und setze mir hier mit meinen linken Ökonomenhut auf, weil ich mal sein Argument so ein bisschen darstellen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich komplett so kaufe, aber im Grunde guckt er sich in diesem Buch immer alle vergangenen technologischen Entwicklungen an und eben auch die aktuelle KI-Entwicklung. Und er sagt, technologische Veränderung läuft eigentlich immer auf zwei Arten ab. So, es gibt zwei Herangehensweisen, wie wir als Gesellschaft mit Technologie umgehen. Und das bestimmt, wer am Ende wirklich davon profitiert. Die eine Herangehensweise, er nennt das so das Hacker-Mindset. Er bezieht sich da so ein bisschen darauf, wie in den 50er und 60er Jahren die ganz frühen Techno-Visionäre in der ganz Anfangszeit von eben den ersten Computern so ein bisschen über diese Technologie gedacht haben. Und diese Herangehensweise sagt, Technologie ist im Grunde etwas, das sollte möglichst dezentralisiert sein. Das sollte möglichst dem normalen kleinen Mann und der kleinen Frau zugutekommen. Das hat das Potenzial, unser Leben nicht nur leichter zu machen, sondern auch den Wohlstand für alle zu erhöhen. Und das sollte auch die Priorität sein, wie wir damit umgehen. Das andere, sagt er, der nennt es das Manager-Mindset. Also das ist so ein bisschen so aus der Perspektive von der Person, die in der Firma arbeitet und deren Jobbeschreibung ist, ich mache diese Firma profitabler. Mhm. Und da ist Technologie dann ein Werkzeug, um im besten Fall Kosten zu sparen und Profite zu erhöhen. Und in dieser Rechnung sind Angestellte halt ein Kostenfaktor. So, ich muss denen Geld bezahlen, ja, vielleicht trödeln die rum und sind einfach nicht so effizient. Und wenn ich jetzt aber Technologie habe, um die vielleicht zum Beispiel besser überwachen zu können oder irgendwie auch wegrationalisieren zu können, dann ist das gut. Und in diesem zweiten Fall, wenn quasi dieses Manager-Mindset bestimmt, wie als Gesellschaft Technologie größtenteils implementiert wird, sagt Acemoğlu, dann ja, kommt das am Ende den Firmen zugute, also den Leuten, denen die Firmen gehören, den Kapitaleignern. Ja, das können Aktienunternehmen sein, das können Privatpersonen sein, denen einfach diese Firmen gehören. Und die nutzen dann die Technologie, um alles rationaler zu machen, um die Profite zu erhöhen. Und die breite Gesellschaft, ja, die hat am Ende so ein bisschen Pech gehabt. Und er sagt, um das vielleicht kurz abzuschließen, er sagt, dass in seinen Augen, so Acemoğlu ist, glaube ich, so ein bisschen so eine linke Socke, der schrillt die Alarmglocke und sagt, was wir gerade sehen, ist eine Entwicklung, dass das Manager-Mindset sich durchsetzt und dass sozusagen am Ende die großen Firmen davon profitieren. Weil halt auch das eine Technologie ist, haben wir jetzt schon viel drüber geredet heute, die so viel kostet am Anfang, dass es halt nicht so leicht ist, die mal eben zu dezentralisieren. Du hast halt von vornherein nur die großen, kapitalstarken Firmen, die diese Technologie so ein bisschen kontrollieren und die dann auch entscheiden, wie die eingesetzt wird.
Da würde ich aber tatsächlich vielleicht widersprechen, weil ich glaube, gerade sowas wie generative KI, gerade sowas wie Sprachmodelle, ist eine total dezentrale Technologie. Also wie ich das benutze in meiner persönlichen Arbeit, ist völlig anders, als wie du das benutzt oder wie Person X das benutzt. Jeder hat eigentlich so ein bisschen die Möglichkeit, diese Technologie für sich selbst einzusetzen und auch was davon zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich dazu führen muss, dass wenn KI wichtiger wird, KI eine größere Rolle spielt, die Macht über die KI bei den Managern nur landet oder ob das nicht sogar möglicherweise eine Methode sein könnte, um die Durchschnittsperson ein bisschen zu empowern, um der auf einmal so die Werkzeuge in die Hand zu legen, um selber aktiv zu sein, um sich sozusagen selbst wertvoller zu machen und dann am Ende auch mehr zu verdienen als vorher.
Ja, voll, Gregor. Ich würde ehrlich gesagt da jetzt auch gar nicht mal unbedingt dir widersprechen und Acemoğlu zustimmen, weil ich meine, Acemoğlu hat, glaube ich, eine Menge VWL-Papers, die sehr, sehr viel zitiert werden. Aber ich weiß es nicht, ob er wirklich sich so gut mit KI auskennt.
Das Schöne an der VWL ist auch, dass es auch sicherlich sehr viel zitierte VWL-Papers geben wird, wo das genaue Gegenteil drin steht. Es gab vor kurzem einen Bericht in den New York Times über einen Ökonomen zum Beispiel namens David Autor, also man schreibt den Autor, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, vom MIT, und der hat tatsächlich eine vollkommen gegensätzliche These. Der meint, künstliche Intelligenz könnte sogar eine Art von Technologie sein, um die Mittelschicht mal wieder zu stärken. Er sagt, eigentlich ist die Folge der Technologisierung der letzten Jahrzehnte gewesen, die Mittelschicht zu schwächen. Und jetzt auf einmal haben wir die Möglichkeit, durch KI gewisse Expertenjobs, die einfach hoch bezahlt sind, weil man dafür Expertise braucht, für viel mehr Leute zugänglich zu machen. Und um das zu untermauern, nennt er auch Studien, wo sich zeigt, dass wenn man einer breiten Masse von Leuten so KI-Tools zur Verfügung stellt, diejenigen, die am meisten profitieren, oft die sind, die eher so die Low-Performer, sage ich mal in Anführungszeichen, waren. Also die, sie eher ein bisschen schwer getan haben, die können durch KI aufschließen, auf einmal besser qualifiziert sein und damit auch besser qualifizierte Jobs annehmen, die dann besser bezahlt sind. Also es könnte sozusagen so eine neue Mittelschicht der Experten freischalten, die es vorher nicht gab. Und Leute stecken dann nicht so sehr drin in den weniger qualifizierten Jobs, sondern in den besser qualifizierten Jobs, können mehr verdienen, neue Mittelschicht. Das ist so sein Argument, finde ich zumindest auch schön, dass es Ökonomen gibt, die sich hinsetzen und dieses Szenario aufmachen.
Ich meine, ich glaube, der springende Punkt ist so ein bisschen, das würde jetzt vermutlich Acemoğlu darauf antworten, dass das alles schön und gut ist mit dieser neuen Expertise, aber wenn am Ende ganz, ganz viel mehr Leute bestimmte Expertise haben, dann kann das auch am Schluss schlecht für die Leute sein, weil halt die Zahl der Menschen, die denselben Job wie ich machen, aber billiger machen würden, größer wird. Und Acemoğlu sagt halt, Das ist alles schön und gut, aber in der Vergangenheit das Einzige, was wirklich gebracht hat, um einfach da nochmal die Lanze dafür zu brechen, ist gesellschaftspolitisches Engagement, gewerkschaftliche Organisation und sozusagen irgendwie so eine breite Bewegung, um halt nicht sich atomisieren zu lassen und am Ende so ein bisschen, ja, so sich zu behaupten gegenüber diesen Unternehmensstrukturen.
Vielleicht sollten wir zwei KI-Klone von diesen zwei Ökonomen anfertigen und die einfach so ein bisschen miteinander diskutieren lassen. Ich glaube, was durchkommt ist, wir wissen es nicht wirklich. Also es gibt sicherlich gerade ökonomische Stimmen auf der einen und auf der anderen Seite. Es gibt welche, die sagen, die Arbeiterklasse wird es schwer haben jetzt bald. Und es gibt welche, die sagen, hey, da könnte eigentlich auch eine ziemliche Chance auf uns zukommen. Ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, wer recht hat. Ich glaube, wir müssen das einfach ein bisschen beobachten. Und es wird sicherlich auch auf die Branche ankommen. Also es gibt sicherlich Branchen, wo dieses Expertise-Argument besser zieht als in anderen.
So oder so kann man auf jeden Fall festhalten, dass das Beste, was man als Individuum gerade machen kann, ist, Expertise in diesem Bereich sich aufzubauen und sich zu erhalten. Und was gibt es da denn Besseres, als jede Woche den KI-Podcast zu hören? Und übrigens, wenn ihr gerade wollt, ihn auch einfach mal direkt weiterzuschicken an Leute in eurem Umfeld, die auch mehr Expertise brauchen.
Hier haben wir die Antwort auf unseren Titel. Wer profitiert vom KI-Boom? Hörer und Hörerinnen des KI-Podcasts.
Herrlich.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du letzte Woche vom KI-Boom profitiert hast. Hast du eine Millionen-Dollar-Company gegründet oder mehr so rumexperimentiert?
Ich habe natürlich eine Millionen-Dollar-Company gegründet, Gregor.
Und deswegen
ich mache den Podcast
jetzt
nur noch
hier
zum Spaß.
Mit mir in diesem Studio, ja.
Nein, ich habe tatsächlich ein bisschen rumexperimentiert. Beziehungsweise, ich hatte zwei Momente letzte Woche und es ist total banale Momente mit ChatGPT. Aber ich wollte die trotzdem mitbringen heute in die Schlussrubrik, weil einer hat mich furchtbar aufgeregt und einer war super cool. Und das eine war, ich habe einen Artikel geschrieben für BR24. Über diesen offenen Brief von den Musikern, die da sind 200 Musiker, die unterschrieben haben und gesagt haben, hier generative KI ist total die Gefahr für uns als Kreativschaffende. Und dieser Brief wurde veröffentlicht in Form von so einem Screenshot, wo quasi man das als Bilddokument nehmen konnte. Und da hattest du dann so die 200 Unterschriften, da war so Katy Perry dabei und Stevie Wonder und alle möglichen Leute. Und ich wollte halt ein Beispiel suchen für eine nischige Künstlerperson, die da unterschrieben hat. Das heißt, ich habe diesen Screenshot genommen, habe ihn in ChatGPT reingepostet, habe gesagt, sag mir mal kurz, wer der nischigste Artist ist in diesem Letter, in diesem Brief. Und dann kam so eine Antwort, ja, vier Absätze. Und was stand drin? Naja, also, das kann man so nicht sagen, weil das Konzept von nischig ist irgendwie sehr subjektiv und es hängt total von deinem Geschmack ab. Und ich will mich jetzt hier nicht festlegen und dir sagen, also alle Artists sind ja auch irgendwie toll und so. Und ich so, okay, sag mir einfach nur einen verdammten Namen.
Das ist wirklich sehr frustrierend.
Ja, es war so, that's not what I want from you right now. Und dann wollte ich einfach nur, dann habe ich gesagt, sag mir einfach einen Namen, der quasi am kleinsten ist und am wenigsten bekannt. Und dann hat es funktioniert.
Jetzt möchte ich aber schon nochmal schnell diese Aufgabe auch Claude geben, weil Claude ist schon auch ein richtig guter Chatbot, habe ich gemerkt in letzter Zeit. Und vielleicht ist Claude da ja ein bisschen umgänglicher. Also ich habe jetzt einfach mal gefragt, welcher Künstler auf dieser Liste ist am nischigsten? Passt das ungefähr zu deiner Frage? Um zu beurteilen, welcher Künstler auf der Liste am nischigsten ist, müsste man die relative Bekanntheit und kommerzielle Reichweite jedes einzelnen Künstlers recherchieren und vergleichen. Also das hier sieht ziemlich aus wie diese ChatGPT-Antwort, die du beschreiben hast. Also es ist ziemlich lang, aber es gibt nicht wirklich eine Antwort. Vielleicht müssen wir hier warten, bis wir die Agents haben, ne? Weil er gibt mir hier fast so eine Stück-für-Stück-Anleitung. Er sagt, er braucht objektive Daten, Chartplatzierungen, Verkaufszahlen, Streamingzahlen und so weiter. Aber die hat er halt noch nicht. Das bedeutet, eigentlich müsste er jetzt einen Agenten losschicken, der all das für ihn rauskriegt. Macht er noch nicht. Probieren wir es in einem Jahr nochmal.
Hoffentlich ist das in einem Jahr dann soweit oder vielleicht auch schon früher. Ich habe aber zum Glück noch eine sehr schöne Erfahrung gehabt mit KI diese Woche. Und zwar, ich habe ein YouTube-Video gesehen und da ging es um den Meteoriten, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Und irgendwie kam mir dann die Frage in den Kopf, ich würde gerne wissen, was eigentlich passiert wäre auf der Erde, wenn dieser Meteorit nicht vorbeigekommen wäre. Also hätte sich auch intelligentes Leben, hätte sich auch Zivilisation und Kultur entwickelt, wenn die Saurier nie ausgestorben wären.
Da gibt es, glaube ich, einen Pixar-Film drüber. Und in dem ist die Antwort, alles wäre genauso passiert, nur wären auch halt Dinos unterwegs.
Ja, okay. Aber
deswegen.
Ich, sagen, Gregor, ich bin ja ein Mann der Wissenschaft. Ich will ja nicht einen Pixar-Film sozusagen als der ist ja nicht zitierfähig, wenn ich auf der Cocktailparty mit Hard Facts and Logic prahlen möchte.
Und wie wir gelernt haben von der Technischen Universität München, ist ChatGPT ganz zitierfähig.
Genau. Auf jeden Fall. Ich habe das dann später auch gegoogelt. Es kommen so ein paar Aufsätze dazu, aber die sind alle nicht so super aussagekräftig. Und ich habe dann tatsächlich einfach auch wieder ChatGPT gefragt. Ich wollte es wieder mit dem Chatbot ausprobieren, um ihm so ein bisschen die Chance zu geben, sich zu rehabilitieren. Und habe gesagt so, argumentiere mir doch mal so von den First Principles, also von ersten Prinzipien, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich intelligentes Leben auch dann entwickelt hätte, wenn Dinosaurier nie ausgestorben wären. Und das Coole ist, dass es mir dann eine Antwort gegeben hat, die wirklich gut war, weil sie mir verschiedene Punkte gegeben hat, anhand derer ich dann weiter googeln konnte, auf die ich sonst nicht gekommen wäre. Also zum Beispiel verschiedene Funktionsprinzipien von eben der Evolution, so wie wir wissen, wie das funktioniert. Ja? Oder eben auch zum Beispiel der Gedanke, naja, du hattest 178 Millionen Jahre Dinosaurier, in der Zeit hat sich nichts Intelligentes entwickelt. Wie wahrscheinlich ist es, dass es in den 66 Millionen Jahren danach dann auf einmal sich entwickelt hätte? Und so weiter. Und als kleiner Bonus, ich habe dann noch gefragt, okay, jetzt mal nur best guess, welcher Saurier von dem, was wir wissen, hätte die höchste Wahrscheinlichkeit, Kultur und Zivilisation entwickelt zu haben? Gregor, willst du wissen, was ChatGPT denkt?
Also mein Jurassic Park-Wissen erinnert mich daran, dass ja Vögel eigentlich auch so die Nachkommen der Dinos sind. Also wahrscheinlich welcher auch immer der Vorfahr der Vögel war. Weil ich könnte mir schon so eine Parallelwelt vorstellen, in der Vögel hier rumlaufen und Podcasts aufnehmen.
Du hast relativ recht.
Die da hättest du doch aber auch mich fragen können.
Troodontiden, das sind die im Grunde vogelähnlichen Saurier und die Dromaeosauriden auch. Das sind die, von denen die Velociraptors sind, die ja auch in Jurassic Park eine Rolle spielen, weil die nämlich verglichen mit dem Körpergewicht ein relativ großes Gehirn haben.
Deswegen konnte der in Jurassic Park auch die Küchentür aufmachen. Also
ganz genau.
Wir haben die Wissenschaft gerettet mit ChatGPT und Jurassic Park heute. Aber ich finde deine Beispiele auch deswegen so toll, weil es zeigt, dass KI-Chatbots auch oft gut darin sind, nicht wenn man so die eine finale Antwort möchte, sondern wenn man einfach nur wissen will, naja, was müsste ich denn zum Beispiel googeln, um mich weiter damit zu beschäftigen. Um jetzt mal ein ganz anderes Beispiel zu nennen. Ich hatte ein Problem mit meinem Fernseher und ich hatte ein Problem, was jeder mit Worten beschreiben kann. Nämlich, ich hatte das Gefühl, dass es einfach so leicht ruckelt. Also man merkt es vor allem bei so Kamerafahrten. Ich wollte einen Film schauen und wenn die Kamera fährt, dann sieht es einfach nicht so ganz flüssig aus. Es ruckelt so ganz leicht. Und ich habe ChatGPT gefragt, was ist der Fachbegriff dafür? Was ist der Begriff für dieses Phänomen, damit ich den Namen meiner Streamingbox und meines Fernsehers googeln kann und rausfinden, wie ich das Problem löse? Und ChatGPT meinte, das Wort heißt Judder. Hatte ich noch nie in meinem Leben gehört. Niemals wäre ich drauf gekommen, meinen Fernseher und das Wort Judder zu googeln. Aber das hat mir dann schon weitergeholfen.
Hast du eigentlich sonst noch irgendwas dabei?
Ich habe neben der Judder-Nummer habe ich mich vor allem inspirieren lassen von einer Einsendung von einem Hörer von uns. Das hatten wir ja vor 2 Wochen schon mal, dass wir erzählt haben, was ein Hörer eigentlich mit KI macht, der uns das per E-Mail geschrieben hat. Und zwar ist es diesmal eine E-Mail von Markus gewesen. Und ich fand das Beispiel wirklich nett, weil man sich das so gut vorstellen kann. Also er führt ein Fahrtenbuch, weil er ab und zu das Auto seiner Nachbarin benutzt und dann haben sie da so ein klassisches physisches Fahrtenbuch.
Entschuldigung.
Also sie weiß davon, ja, du hast angefangen zu lachen und das ist wahrscheinlich der Grund. An diesem Tag habe ich heimlich
das Auto meiner Partnerin. Das ist eine lustige Vorstellung, dass er heimlich mit dem Auto fährt, aber dann auch noch genau darüber Buch führt.
Genau. Wahrscheinlich, um sich einfach zu merken, wie viel er quasi illegal profitiert hat davon. Nein, also ich nehme an, dass die Nachbarin davon weiß, weil die Nachbarin schreibt auch in dieses Fahrtenbuch hinein. Und was er dann gemacht hat, war eben ChatGPT zu benutzen, um diese Liste zu digitalisieren, weil die ist natürlich ganz klassisch per Hand abgefasst, Name und eben der Kilometerstand, damit klar ist, wie viel ungefähr gefahren wurde. Und ich meine, klar, da kann man sich jetzt hinsetzen und es würde wahrscheinlich nicht ewig lang dauern, das per Hand auszurechnen. Aber er wollte einfach mal gucken, kann vielleicht eine KI das auch? Und das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Er hat quasi eine KI benutzt, um erstmal dieses Fahrtenbuch zu digitalisieren, um das in eine digitale Tabelle rüberzuholen, weil es ja auch verschiedene Seiten waren, das musste alles zusammengeführt werden und dann auszurechnen, wer ist denn eigentlich wie viel gefahren und wer schuldet wem wie viel Tankgeld. Das Interessante ist, was nicht ganz so gut funktioniert hat, war tatsächlich teilweise die Handschriftenerkennung. Also die war bei der KI noch so nicht ganz so toll und ich fand es ein bisschen charmant, weil er meinte, sein Learning daraus sei, er müsse halt ein bisschen leserlicher schreiben. Das bedeutet letztlich, müssen wir uns ein bisschen der KI anpassen, damit sie uns auch die Arbeit für uns.
Ich wollte gerade sagen, so irgendwie irgendwo 10.000 Seelen von KI-Dystopikern haben gleichzeitig aufgeschrien. So, nein, wir müssen uns wieder, die KI soll sich doch uns anpassen.
Wobei, auch das, wer weiß, wie weit wir noch davon entfernt sind, dass das deutlich besser geht. Es gab, ist gar nicht lange her, auch die Meldung, dass KI ziemlich gut ist im Handschriftenfälschen. Also vielleicht hat er da nur nicht die richtige KI für genutzt, aber ich bin mir sicher, Markus...
Vielleicht hat sie einfach so getan, als ob sie es nicht so gut lesen kann, um keinen Verdacht zu erregen.
Also sind wir schon an dem Punkt, wo die KI sich absichtlich dumm stellt.
Wer weiß.
Uns keine Sorgen zu machen. Sorgen braucht ihr auf jeden Fall nicht zu haben, solange ihr den KI-Podcast hört. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da. Und da wollen wir so ein bisschen die Frage von dieser Woche neu aufgreifen und mit einem leicht anderen Dreh diskutieren. Wir wollen nämlich nicht fragen, welche Unternehmen profitieren am meisten vom KI-Boom und machen das die Arbeitnehmer oder die Arbeitgeber, sondern welche Länder werden das tun? Also wie steht eigentlich Europa da? Wie steht Asien da? Die USA? Wo könnte denn dieses ganze Geld, was da reinfließt, am Ende wieder rauskommen? Damit beschäftigen wir uns nächste Woche.
Und bei den Ländern, da geht es dann natürlich nicht mehr nur um Geld, sondern eben auch um Macht, um Wirtschaftskraft, um Sicherheit, um Geopolitik und um noch viel, viel mehr. Und falls euch langweilig wird, während ihr auf die nächste Folge vom KI-Podcast wartet, dann könnt ihr in der ARD-Audiothek mal bei unseren Freunden von Frag dich fit vorbeischauen. Das ist ein Podcast von WDR 2 und da gibt es eine Menge Tipps für ein gesundes Leben, Ernährung, Sport und Wohlbefinden. Den findet ihr wie uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Bis dann!
Frag dich fit, der WDR 2 Podcast, in dem sich alles um Gesundheit dreht.
Ich bin Doc Isserl, Facharzt, tätig am Klinikum Remscheid.
Ich bin Anne Schneider, Redakteurin aus der WDR Verbraucherredaktion.
Ihr habt Fragen? Doc Isserl und Anne Schneider finden Antworten.
Ja, es hat echt so ein bisschen gebraucht, bis ich gerafft habe, dass nur ich diesen lauten, schrillen Ton höre. Also das war dezent unangenehm.
Hier geht es von der Grippe über Beinbruch bis hin zur Depression. Also alles, was den Menschen plagt, aber auch nach vorne bringt. Sprich, viel Schlaf, ausgewogene Ernährung und ganz viel Sport.
Frag dich fit. Jeden Freitag neu. Über die WDR 2 App und überall, wo es Podcasts gibt.